Hallo. Wir sind bei Galater 4. Mein Jesus. Ja, das ist halt das letzte Kapitel, wo Paulus so die Gnade so intensiv erklärt. Hat er jetzt in 3 Kapiteln die Gnade aus super vielen verschiedenen Richtungen gezeigt, so dass Gerechtigkeit und Errettung nicht aus Gesetz kommt und dass Dinge tun und sich an Monate und Tage halten und Muslim werden, Jude werden, ups, und sich beschneiden lassen und so, sondern halt einzig und allein daraus, dass man das Geschenk annimmt der Rettung, dass man das Geschenk von Jesus annimmt. Ja, und lesen wir einfach mal. Kapitel, also Galater 4, 1 bis 5. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, da besteht zwischen ihm und deinem Knecht kein Unterschied, obwohl er Herr aller Güter ist, sondern er steht unter Vormündern und Verwaltern bis zu der vom Vater festgesetzten Zeit. Ebenso waren noch wir, als wir noch unmündig waren, den Grundsätzen der Welt als Knecht unterworfen. Als aber die Zeit erfüllt war, da sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Also Paulus nimmt nochmal diese Wirkung zwischen ein Leben im Gesetz, was sich dann verwandelt in ein Leben der Freiheit, in Gnade. Ne? So nochmal als Bild, damals in der Zeit, wo er das geschrieben hat, da war bei den Juden und bei den Römern und Griechen die gleiche Tradition, also eine ähnliche halt. So hat jeder sein Ding gemacht. Wir machen heute, wie nennt man es denn, Jugendweihe oder so. Und selbst wenn man keine Jugendweihe feiert, macht man trotzdem eine Party. So, wenn das Kind das so entsprechende Alter hat, so weil es dann von Kind zum Manne wird. Ne? So, und ja, und damals war das aber noch ein bisschen intensiver im Blick. So, du warst ein Kind und irgendwann kamst du in ein bestimmtes Alter und dann wurde gesagt, ab jetzt werden so die Lasten des Erwachsenenseins auf dich gelegt. Davor warst du dumm und unweise. So, und hattest keine Erkenntnis und hast nur an Spielen gedacht. So, aber jetzt bist du alt genug, so, um reif zu sein, um reif zu werden, um Entscheidungen zu treffen, um Verantwortung zu bekommen. So, weil jetzt legst du ab, was kindlich war. So, und jetzt tust du was man als Erwachsener macht. So, und da gab es verschiedene Zeremonien halt, ist mir auch egal welche jetzt. Ich denke mal uns allen, so, aber damals war es halt so, sagen wir mal, der Vater hat ein Testament gemacht. Ein Kind bekommt alles. Aber halt, wenn es erwachsen ist, ist heute auch noch so. So unter 18 darfst du kein Geld erben. Oder so. In einem bestimmten Maß. So, außer die Eltern geben es dir. Ne? So, und wenn jetzt ein Verwandter stirbt oder so. Aber wenn die Eltern sterben und so weiter, dann kommst du nicht einfach an dein Geld ran, wenn du Kind bist. Dann musst du 18 sein und dann darfst du erst einen Vertrag, diesen Vertrag einlösen, ne? So, weil erst ab 18 darfst du Verträge machen. So, und so war das damals halt auch. So, und das Kind hatte zwar alles in seinen Händen, den ganzen Hof und das Geld und das Vieh vom Vater, der gestorben ist, klar, weil wurde ihm ja vererbt, aber er durfte das Geld nicht ausgeben und den Hof nicht verwalten. So, durfte vielleicht die Tiere füttern oder das war es dann auch. So einen Hof putzen. So, weil bis das Kind erwachsen wurde, oder zu dieser Zeit, wo der Vater gesagt hat, ab da ist er reif genug, so, bis dahin hat er halt andere Sklaven gehabt, die auf ihn aufgepasst haben, die ihn gelehrt haben, die ihn erzogen haben. So, in vielen reichen Häusern war das so, dass die Kinder zu Sklaven gegeben wurden und eigentlich die Sklaven die Eltern waren, sozusagen. Die haben die Kinder erzogen und berechtigt, und genauso wie die erziehungsberechtigten Sklaven damals waren die Kinder im Blick nur Sklave. Ein Knecht, mehr nicht. Aber irgendwann kam der Zeitpunkt, die Haare wachsen an Stellen, wo sie früher nie waren, so dass irgendwann man sagt so, ups, bist du groß geworden. Und dann war kein Knecht mehr und hat keinen Lehrer mehr gebraucht, keinen Zuchtmeister, wie wir letztens schon hatten, oder irgendjemand, der gesagt hat, du machst das und das machst du nicht, sondern er wurde selbst zum Manne. Und war kein Sklave mehr und kein Knecht, sondern frei. Und Paulus hat dieses Beispiel genommen, weil das alle verstehen konnten damals. Und er sagte, weißt du, und so war es bei euch. Lesen wir mal noch Vers 6. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Der ruft aber Vater oder Papi, Vater. So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann noch Erbe Gottes durch Jesus Christus. So, das war halt, Paulus hat halt gesagt, so, jeder Mensch muss sich irgendwann bekehren. Es gibt keinen Menschen, der bekehrt auf die Welt kommt. Egal wie fromm die Eltern sind und erzogen haben und so weiter. Und selbst wenn das kleine Bub schon immer an Jesus geglaubt hat oder so, so trotzdem richten sich die Kinder nach der Lehre und den Gesetzen, die die Eltern halt ausstellen. So, ist ganz klar. So, das macht man nicht als Christ und das macht man. So, meine Eltern freuen sich immer, wenn ich sage, Jesus liebt mich. So, oder Jesus ist für meine Sünden gestorben, also sage ich es nur. Dann mache ich alle glücklich. Wenn ich in Gemeinde komme, bloß das Frommes sagen und schon bin ich ein Held. So, ist ja egal, ob es mir ins Herz geht oder nicht. Aber ich habe gemerkt, wenn ich das sage, dann ist es toll. Dann bin ich auch der Hit in der Sonntagsschule. Bei den Kindern ist es so. Ist auch ganz klar. Das ist wie meine Tochter, die halt sagt, so, die halt irgendwas macht, um einen Bonbon zu kriegen. So, und die weiß, die hat überhaupt keine Lust, das zu machen. Aber wenn du sagst, du kriegst einen Bonbon, wenn du es machst, dann machst du es. So, weil sie halt auf das Bonbon scharf ist, auf die Belohnung. Und Paulus hat gesagt, jeder Mensch ist unter Gesetz geboren. So, und irgendwann kommt aber der Punkt, wo er sich entscheiden muss. So, und wo er einfach versteht. So, und wo er erwachsen werden muss. So, und dann gibt es eine Bekehrung. So, und wenn diese Bekehrung drin ist, dann ist er nicht mehr Knecht der Welt, sondern frei in Gott. Ist ein Sohn Gottes, ein Kind Gottes, das einen Geist inne hat, so ein, der sogar ruft Papa. Also die. Ich hatte einen Vater, zu dem habe ich nie Papa gesagt oder Papi. So, weil er das einfach nicht war für mich. Er war mein Vater. So, er hat mich erzogen und er hat mir die Bahn gewiesen, so, ne? Und er hatte das Recht, mich zu züchtigen und er hat mir das Essen gegeben und die Sachen und das Geld, was ich brauchte, um groß zu werden. Und er war, jetzt weiß ich, ein guter Vater für mich. So, genau der Vater war, den ich gebraucht habe. So, aber es war niemals ein Papa. So, weil da hat diese innige Verbundenheit gefehlt und diese Leidenschaften, dieses, na, versteht schon, so, dieses Vertrautsein halt, so ein Zugehörigsein, so ein, das ist der Geist, der ruft nicht nur Vater, sondern der ruft Papa. So, und das heißt einfach nur, dass Gott uns, weißt du, dass Gott uns eine Beziehung geschenkt hat zu ihm, die nicht nur ist, ich weiß, was gut für dich ist und ich werde dich auf dem Besten leiten, dass du groß wirst und gut wirst, so, und dass du alles hast und dir es an nichts fehlt, so, und ich werde auf dich aufpassen und dich beschützen, sondern es ist auch, Gott ist auch ein Vater und will das auch sein, so, und der sagt, komm auf meinen Schoß, setz dich zu mir, komm, wir verbringen Zeit miteinander, komm, lass dich mal drücken, so, ich will dich jetzt trösten, ich weiß, was du brauchst, ich kann mit dir fühlen, weil ich wurde in allem versucht, so, ich bin dein Papa. So, selbst als Erwachsener ist er trotzdem noch auch diese andere Seite vom Vater, so dieses Zärtliche, so dieses, wo man sich einfach nur geborgen und wohlfühlt, wo man einfach nur sein möchte. Das ist ein wunderschönes Bild, das wir durch Jesus halt bekommen haben. Und ich bin froh, dass ich jetzt einen Papa habe. Birg dich bei ihm, geh zu ihm hin und sag, hier bin ich. Danke, dass du einfach da bist immer. Gott möchte eine innige, leidenschaftliche Beziehung. Vers 8. Vers 8 bis 20. Damals aber, als ihr Gott nicht kanntet, da dientet ihr denen, die von Natur nicht Götter sind. Jetzt aber, da ihr Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid, wieso wendet ihr euch wiederum den schwachen und armseligen Grundsätzen zu, denen ihr von Neuem dienen wollt? Ihr beachtet Tage und Monate und Zeiten und Jahre. Ich fürchte um euch, dass ich am Ende vergeblich um euch gearbeitet habe. Werdet doch wie ich, denn ich bin wie ihr. Ich bitte euch, ihr Brüder, ihr habt mir nicht zuleide getan, ihr wisst aber, dass ich euch in Schwachheit des Fleisches zum ersten Mal das Evangelium verkündigt habe. Und meine Anfechtung in meinem Fleisch, das habt ihr nicht verachtet oder gar verabscheut, sondern wie ein Engel Gottes, da nahmt ihr mich auf, wie Christus Jesus. Was war denn eure Glückseligkeit? Denn ich gebe euch das Zeugnis, dass ihr, wenn möglich, eure Augen ausgerissen mir gegeben hättet. Bin ich also euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage? Sie eifern um euch nicht in edler Weise, sondern sie wollen euch ausschließen, damit ihr um sie eifert. Das Eifern ist aber gut, wenn es für das Gute geschieht, und zwar alle Zeit, nicht nur, wenn ich bei euch anwesend bin. Meine Kinder, um die ich noch einmal Geburtswehen leide, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Wie gerne wollte ich jetzt bei euch sein, um in anderen Tonen zu euch zu reden, denn ich weiß nicht, woran ich mit euch bin. Was wir alle, jeder, egal ob christlich aufgewachsen ist oder nicht, jeder, bevor er sich für den lebendigen Gott entschieden hat, ganz bewusst und ganz klar und gesagt hat, Jesus, ich begreife es, ich bin ein Sünder und ich brauche dich, ich brauche Vergebung. Und ich weiß, dass ich tot bin, weil ich habe keine Gemeinschaft mit dir. Ich weiß vielleicht viel über dich und habe viel über dich gehört. In der Hinsicht kenne ich dich schon, aber ich kenne dich nicht. Weil ich habe dich noch nie erlebt. Ich habe noch nie Zeit mit dir verbracht. Du hast dich mir noch nie offenbart. Ich kenne nur vom Hören sagen, was du bist und wer du bist. Aber ich kenne dich überhaupt nicht persönlich. Und ich muss das. Deswegen, Jesus, nimm mein Leben an und komm. Gib mir ein neues Leben, sodass ich endlich dich kennenlernen darf. Jeder, der das gemacht hat und der ein neues Leben mit Jesus hat, der hat diese Götter verlassen und der hat erstmal erkannt, was er angebetet hat sein Leben lang. Und ob der Gott jetzt du selber bist, dass du dir zu Ehren gelebt hast, um dich zu erheben und dich zu preisen, um dir alle Opfer zu bringen und alle Güter, oder ob du andere Götter hattest, egal wie sie aussehen, egal ob Geld oder Götter mit Namen und mit die man malen kann, ne? So wie Bahai oder irgend so andere Götter halt, ist dahin, ist jetzt nicht wichtig. Aber wir haben erkannt, ich selber kann nichts machen. Dass der Einzige, der was machen kann, ist der eine Gott. Also vertraue ich auf dich, weil ich dich brauche. Weil du bist der Einzige, der was machen kann, dass ich in den Himmel komme. Deswegen verlasse ich alles und du wirst mein Gott. Und du bist der Einzige Gott in meinem Leben und dich werde ich anbeten. Dir zu Ehren will ich leben und dir zu Ehren möchte ich mein Leben ausrichten. Du sollst das Zentrum sein. Wenn ich Probleme habe, will ich dich fragen. Wenn ich was nicht verstehe, will ich zu dir kommen. Wenn ich irgendwelche Nöte habe, dann komme ich zu dir und frag dich. Aber du sollst das Zentrum meines Seins sein. Weil du bist der Gott. Du bist es wert, angebetet zu sein. Du bist es wert, Rat zu holen. Du bist es wert, wo ich Trost suche als erstes. Weil du der lebendige Gott bist, der mich liebt. Weißt du, sich in Gnade zu entscheiden für Gott, das bedeutet, ein ernstes Leben anzunehmen von Gott. So, die Gnade ausnutzen, weißt du, das geht gar nicht. So, weil Gott uns sagt in seinem Wort, dass wenn du dich für ihn entscheidest, dann will er aber auch das Zentrum sein. Und dann sollst du dein Leben so ausrichten, dass er dich heiligen kann. So, das Leben als Christ ist kein Spiel, sondern ist ernst. So, und, aber es ist frei. So, und es ist voll von Segen und voll von Fülle und von Tiefen, die wir nie hätten sehen können. So, Gott sagt, im Endeffekt geht es nur um meine Liebe, das sehen wir nächste Woche ausführlich. So, und diese Liebe, die könnt ihr, das ist die Erfüllung meiner Gnade. Das ist das, was ihr erfahren werdet, während ihr noch auf der Erde seid und mich kennenlernt. Das ist die Liebe. Und ihr sollt sie, die Tiefe und die Höhe und die Weite und wenn es da noch was gibt, dann das auch, so der Liebe erkennen. Das ist das, was der Heilige Geist euch lernen wird. Mehr nicht. Nur alles um die Liebe. So, bist du, und damals, bevor du Gott kanntest, persönlich, so, da war es dir nur möglich, so weit zu gucken, wie es Menschen dir offenbaren konnten. Entweder durch Schrift, oder durch irgendwelche Schauspielerei zum, oder durchs Erzählen zum, oder ihre durch das, was du siehst an ihm. Ne? Vielleicht hat man mal einen Christen getroffen, zum, man hat ein bisschen Liebe erkannt, wahre Liebe von Gott. Aber du selber konntest Liebe nicht erfahren und nicht ausleben. Zum, du konntest nicht sehr tief gehen. Das kannst du dir vorstellen, wie wenn du du steigst in ein Schiff, fährst einen Ozean hinaus, hast eine Schwimmbrille und einen Schnorchel und du tauchst runter. So, weißt du, und du kommst vielleicht 5, 6, 7, wenn du geschult bist, weiß ich nicht, wie tief man da kommt mit einem Schnorchel, vielleicht 10 Meter, aber irgendwann musst du halt wieder hoch. Weil du erstens, der Druck war zu stark, dass dein Gehirn am Zerquetschen ist. So, je tiefer du kommst, sogar U-Boote, wenn sie zu tief tauchen, dieses dicke Metall wird einfach zusammengefropft, so, und das U-Boot implodiert und ist nur eine kleine Kugel, so, weil der Druck einfach so stark ist, dass alles zerfetzt. So, du kommst nicht weit und du kannst die Tiefe des Ozeans nicht weiter erforschen, so, und du kannst nicht die Wunder sehen, die da unten sind. So, weißt du, du bist immer in einer bestimmten Höhe zur Oberfläche. So. Aber wenn du dich für Gott entscheidest, so dann hast du schon einen Taucheranzug. So eine Taucherflasche, du kannst viel länger unten bleiben, viel mehr entdecken, du kannst viel weiter raus, so ohne hochzukommen. Du kannst auch ein Stück tiefer gehen, so weil du ein bisschen mehr einen Druckausgleich hast. Ein Druckausgleichventil, ist ja auch egal jetzt. So. Aber irgendwann hat es auch seine Grenzen. Aber je länger du mit Gott gehst und je weiter du je weiter du ihn kennenlernst, so, desto mehr wirst du auch tiefer gehen können und tiefer schauen können in seiner Liebe. Das ist so, dass du irgendwann ein Unterwasser-U-Boot hast, so, und du einfach bis zum Grund gehen kannst und gucken kannst, wie Gott da unten alles gemacht hat. Also die Liebe zu erforschen ist wunderbar. So, sie ist so tiefer als irgendein Krater in der Welt. So, und Gott hat immer Neues zu entdecken. So, von daher nutzt die Gnade, um mit Gott zusammen zu sein, so dass du wächst in dem, worin du wirklich wachsen sollst. So. Aber viele gehen halt auch einen anderen Weg. Vers 16. Bin ich also euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage? Also Paulus sagt hier, hey Galater, hört nicht auf diese Irrlehrer, so, die kommen und euch wieder zurückführen zu der Knechtschaft, aus der, die ihr hattet, bevor ihr Sohn wurdet. Sohn oder Tochter. Sohn. Aber lass dich das nicht wieder auferlegen. Es ist allein durch die Gnade. Sohn. Und ich kann das verstehen, weil du lernst Gott kennen mehr und mehr und irgendwie wächst dein Herz auch mehr und mehr für ihn. Und du fühlst dich mehr und mehr verbundener mit ihm und du möchtest mehr und mehr so sein wie er. Und du siehst dein Leben mehr und mehr an, so, weil Gott dir immer mehr offenbart, wie er nicht ist und wie er ist. So, und dass du zu einem Punkt kommst, wo du sagst, ich kann mich so nicht ertragen, ich möchte mich verändern, ich möchte besser sein, ich möchte mehr erreichen, so, ich will die ganze Welt erreichen, so, und du bist total eifrig, was auch zum Teil gut ist, so, auch wenn du eine Gnade bleibst. Das Problem ist nur, dass viele in dem Punkt dann so, das ist der Punkt, wo Satan halt kommt dann zu einem jungen Gläubigen und halt ihm einfach Dinge zeigt, so, die er machen kann, um mehr zu erreichen, um weiterzukommen, so, um schöner zu werden, so, wo er sagt, siehst du, das machst du schon wieder, mach das nie wieder, so, es gibt Möglichkeiten, so. Und der junge Christ verfällt zurück ins Gesetz. Passiert super oft und ich glaube jeden irgendwann mal. So, weißt du? Das Problem dabei ist, obwohl du dich in ersten Momenten näher zu Gott fühlst, hast du dich ganz weit entfernt. Weil sobald du den Weg gehst, des Gesetzes wieder und der Werke, so entfernst du dich von der Gnade. Und das macht dich zum Feind Gottes wieder. So, das kapselt und schneidet dich ab von der Liebe zu Jesu. So, das ist, dein Glaube geht flöten. Weil du deinen Glauben nämlich aufgibst und eintauscht gegen das, was du machen kannst. Und dann wird dein Glaube irgendwann seine Grenzen haben und nicht mehr weiterkommen. So, und Paulus sagt, oh, ich liebe euch. So, und geht wieder zurück zu dem Punkt, wo ihr hingehört. Zu dem, was ich euch gepredigt habe. Und viele, die den Weg des Gesetzes und der Werke gehen, so, die werden auch eine Menge Stress machen mit dir. So, und du wirst merken, dass sie Feinde sind. Und je tiefer sie drin stecken in den Werken, desto größer wirst du Feind sein. So, also nimm dich in Acht. Vers 19. Meine Kinder, um die ich noch einmal Geburtswehen leide, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Das ist Paulus seine Liebe. Die Liebe von Paulus zu seinen geistlichen Kindern ist echt enorm. Ich meine, das ist nicht nur ein Typ, der Evangelist ist und den Leuten einfach das Evangelium bringen muss, weil er nicht anders kann, wie er sagt, sondern er bringt denen das Evangelium, die kommen zum Glauben, er freut sich tierisch. So, und die sind sofort in seinem Herzen, so, sofort drin, so, und die bleiben da. Weißt du, und er als geistlicher Vater, so, sorgt sich um sie und nicht nur so ein bisschen, indem er ab und zu mal anruft, so, oder wenn er was braucht, sich meldet, so, oder beim dritten, vierten, fünften Versuch, sondern so ein, weißt du, wie er oft schreibt, Tag und Nacht denke ich an euch. Ihr seid immer in meinen Gebeten. So, hat jemand Geburtswehen schon mal gehabt? Ich nicht. Aber meine Frau. Und ich war dabei. So, weißt du, ein Geburtswehen sind ein großes Übel. So, und das ist eine der Bestrafungen, die Gott gegeben hat, so, als Adam und Eva raus sind aus dem Eden. So, da, jetzt hast du Schmerzen, wirst du sehen. So, und das sind Schmerzen. So, und ich möchte sie nicht haben. Auch meine Hose hat mal gebrannt und mein Fleisch kam raus. So, und da hatte ich auch Schmerzen. So, ich kenne mich mit Schmerzen auch aus, ein bisschen. Aber, weißt du, Paulus ist nicht nur so, naja, ich habe erzählt, meine Pflicht ist getan. Weißt du, da geht es nicht nur um Pflicht. So, vor Gott ist Paulus, egal ob die Galater jetzt Satan anbeten würden und Jesus total verlassen, so, Paulus selber würde es nicht mehr betreffen, weißt du? Weil er hat seine Pflicht getan, Gott gegenüber. So, aber Paulus liebt die wirklich. Und Paulus ist mehr angezogen wie Jesus. So, weißt du, ihm ähnlicher, weil er sorgt sich um die Seelen, er sorgt sich um seine Schafe und er würde sein Leben geben für seine Schafe. So, da hat Gott eine Menge schon gearbeitet in Paulus. Weißt du, und ihm tut's weh, wenn er das sieht und er will das nicht. So, von daher, so, ist es für mich einfach ein Anreiz zu sehen, was mit einem geistlichen Leiter passiert, der mehr und mehr Jesus gleicht, weißt du? Indem er mehr und mehr mit Gott zusammen ist und in der Gnade verändert wird. So, es ist jemand, dem die Seelen wirklich wert sind. So, es ist jemand, der, an dem man wirklich Jesus sieht. So, es sind wenn du mit Jesus zusammen bist, und mehr brauchst du gar nicht machen. Wenn du mit Jesus zusammen bist und Zeit mit ihm verbringst, so, dann wirst du dich verändern. Je mehr Zeit du mit ihm verbringst, so, desto mehr wirst du dich auch ihm gleichen. Weil er einfach nur toll ist, weil er dich umhaut, jedes Mal. So, sieh dir die Teenies an, wenn sie irgendein Idol haben, dann wollen sie werden wie das. Und dann werden sie auch immer ähnlicher. Oder sieh dir junge Paare an. So, total unterschiedlich am Anfang. Aber so, nach ein paar Wochen siehst du sie wieder und die haben entweder die gleichen Augen bekommen oder das gleiche Lächeln. So, oder eine gleiche Art, irgendein bestimmtes Wort auszusprechen. So, also sie werden sich immer ähnlicher. Genauso ein Ehepaar. So, und die gleichen sich immer mehr aus. So, obwohl sie total unterschiedlich sind, aber sie werden wirklich im Fleisch. So, das geschieht euch lieber. So, egal, ob du denjenigen kennst oder halt nicht, wie du den Popstars. So, aber aus Liebe zu der Person und zu dem, was sie ausstrahlt, so bist du angespornt, dich dorthin zu bewegen und mehr gleich zu sein. So, weißt du, verbring deine Zeit mit Jesus. Dann wirst du schöner, als wenn du deine Zeit mit irgendwas anderem verbringst. Auch wenn das auch was Gutes ist. Aber wenn du Jesus vernachlässigst, so, dann kannst du nicht schöner werden. So, das ist sehr merkwürdig mit dem Werken und mit der Freiheit im Gesetz. Das ist wie ein Arzt zum Beispiel. So, kannst du dir vorstellen, du gehst ins Krankenhaus und da laufen eine Menge Patienten rum, eine Menge Schwestern und der Putzmann und Ärzte in ihren weißen Kitteln. So. Weißt du, und du siehst die Ärzte mit ihren weißen Kitteln und würdest niemals auf die Idee kommen, da ist einer dabei, der hat nicht Medizin studiert, sondern der hat sich nur einen weißen Kittel angezogen, um einfach hier sein Unwesen zu treiben. So, weil er Spaß hat, Leute aufzuschneiden. So. Ist oft passiert. So, in Amerika hat jemand, ich weiß gar nicht wie viele Jahre gemacht, aber einfach seine Arztpraxis aufgemacht und hat die Leute behandelt. So, und war es überhaupt nicht. So, aber was, wenn du mit Jesus angezogen bist, so, durch Gnade, dann hast du deinen weißen Kittel und je mehr du hinwächst, desto mehr wirst du ein Arzt werden. So in den Augen der Menschen. Ne? Aber erstmal, sobald du Christ bist, sehen die Menschen Jesus. So, weil du dich ja mit ihnen angezogen hast. Jemand aus Werken, der aus Werken gerecht ist, so, der kann sich den Kittel selber anziehen und so tun, als ob. So, und ich meine, es wird in der Welt dann auch nicht auffallen, wenn er sagt, ich bin Christ. Aber wo es sich dann zeigen wird, wer wirklich Arzt ist und wo es dann auffällt, so, und das ist dann im Operationssaal. So, weil wenn du mit Jesus vereint bist, weißt du, mit dem Heiligen Geist, wie hier steht, der Geist, der uns gegeben ist, um uns Jesus gleich zu machen, so, je mehr Zeit du mit Jesus verbringst, desto mehr Erkenntnis wirst du haben, desto mehr Einsicht und Weisheit, desto tiefer wirst du sehen und desto mehr wirst du geben können. So, dann stehst du am OP-Tisch und hast Ahnung, so, und die Leute sehen, was du kannst. und sagen, ja, das ist wirklich ein Arzt. So, aber der aus Werken und das Gesetz gerechtfertigt ist, der hat sich vielleicht Weisheit angeeignet, die er von Menschen und aus Büchern hat, so, aber er hat mit Jesus selber nie Kontakt gehabt. Und das ist das Problem, weil er die Liebe nicht erkennen wird. Er wird die Liebe, er wird nicht tief sehen können, die Liebe. Nicht die Weite, nicht die Höhe. So, sondern er wird nur die Werke sehen. So, ein Mensch, der aus Gesetz lebt, wird die Liebe nicht erfahren. Und das ist doch das Wichtigste. Das ist doch das, worum es Gott geht. Dass wir in der Liebe wachsen, um die Liebe weiterzugeben. So. Und du, das werden die Menschen noch sehen. So. Weil der wird am OP stehen und nicht wirklich wissen, was er tut. So. Und da sind viele schon draufgegangen. So. Lern Jesus kennen. Und du wirst die Tiefe und die Weite erfahren. So, und du wirst nicht nur nach ihm aussehen, sondern nach ihm riechen, nach ihm schmecken. So, und du wirst einfach die Welt erreichen, und zwar mit dem, womit du sie erreichen sollst. Nicht unbedingt mit Wort und Tat, sondern mit deinem Herzen. Mit der Liebe. Und die wird dein Wort und deine Tat benutzen, so, um die Welt zu verändern. Und auf Schluss. Vers 21 bis 31. Sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht? Es steht doch geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der leibeigenen Magd, den anderen von der Freien, also von seiner Frau. Der von der Magd war gemäß dem Fleisch geboren, der von der Freien aber Kraft der Verheißung. Also nur um das Bild nochmal im Kopf zu kriegen, da war Abraham und Sarah, ne? Und die hatten eine ägyptische Magd. Ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Na, lesen wir, glaube ich, gleich nochmal. So, und Gott kommt zu Abraham, weil Sarah ihr Geburtsdeckel da ist geschlossen. Also, sie ist, kann nicht. Ja, sie ist halt unfruchtbar. So. Und, naja, und die Tage gehen rein und kommen schon die ersten Falten und, ja, wie nennt man das bei einer Frau, die, wenn sie dann wirklich alt wird? Nicht die Altersflecken, die auch, aber, na, wenn du keine Regel mehr kriegst. Die Wechseljahre. So. Naja, und älter wird's, ne? Und dann denkt man so, nee, jetzt klappt gar nicht mehr, so. Und dann kommt Gott und sagt so, hey, ich werde euch ein Kind geben. So, und aus dem, da werden Nachkommen kommen wie Sand am Meer. Und aus dem Volk, da wird auch der Messias kommen, der alle Menschen erretten wird. So. Weißt du, Abraham, und das ist der Bund, den ich mit dir schließe. Aha. Und Abraham, naja, zweifelt erstmal, seine Frau lacht im Hintergrund. So, weil sie nun wirklich schon alt waren. So ein. Naja, und Gott geht wieder, und Abraham und Sarah gucken dann ins Jährchen, vergehen vielleicht mehr. Und irgendwie hat es nicht geklappt. So, immer noch keine Kinder da. Ich meine, das Liebesleben wird wahrscheinlich wieder ein bisschen schöner sein. So, aber kein Nachkommen. Aber die glaubten, dass Gott seine Verheißung hält. Nur, dass wir dann anfingen, den Glauben zu verlassen und anfingen, die Werke zu tun. Und dachten sich, naja, dann müssen wir halt der Verheißung entgegentreten. So, und dann gucken wir mal, du hast doch hier die ägyptische Magd. Nee, das hat dir Sarah sogar vorgeschlagen. Ich habe doch hier meine Magd, so. Na, geh doch mal bei der rein. So, und der Abraham macht das auch. Und was kommt? Es kommt ein Sohn. So ein Ismael. So ein. Und alle freuen sich und denken so, ja, siehst du, hat doch geklappt, so, die Verheißung ist da. Und wir haben so lange gewartet, wir haben mal gleich drauf gekommen. So, na, jetzt kann Gott seine Verheißung wirklich machen. Und dann kommt Gott und sagt so, hey, das war echt Mist, was ihr hier gemacht habt, weil das ist nicht der Bund, den ich mit dir geschlossen habe. So, ich werde Sarah ein Kind geben. Und daraus wird mein Volk entstehen. Naja, ein paar Jährchen vergehen wird er, und die sind nur schon 99, glaube ich, und noch irgendwas. So, und auf einmal, obwohl es überhaupt nicht mehr möglich wäre, körperlich, so, dass sie schwanger wird, wird sie schwanger. Und die Wissenschaft würde sagen, ah, da brauchen sie jetzt Hormontherapie und das geht gar nicht, will lieber abtreiben, so, weil das kann einfach nicht mehr funktionieren, so. Aber das gab sie damals nicht, hat sie Glück gehabt. So, es gab auch keinen Ultraschall oder sonst was, so, du musst einfach dann warten. Und Sarahs Bauch wächst und wächst und wächst und wächst. Und die konnten sich ja schon einen Jungsnamen aussuchen, so, weil sie wussten, es wird ein Junge. So, und der Isaac kam auf die Welt. Und Gott hat seine Verheißung wahrgemacht. Es hat zwar ein paar Jahrzehnte gedauert, aber darum geht es ja Gott nicht. Gott hat seine Verheißung wahrgemacht. Und sie hätten einfach geduldig warten können und vertrauen können und sich freuen können. So, aber wir sind ja ein ungeduldiges Volk, wir Menschen. So, und Ungeduld führt zu Werken und eigenen Lösungen. Das Problem dabei ist nur, wie bei hier, Ismael wurde zu einem Volk, die heutigen Araber, so, und Isaac zu den Juden. Und seit sich die zwei kennen, sind die zwei im Clinch. Die Araber waren immer Feinde und werden es auch immer sein von Juden. So. Weißt du, deine Werke und deine Lösungen, die durch deine Ungeduld vielleicht kommen, deine Ungeduld zum Beispiel im Wachstum, dass du denkst, irgendwie tue ich es immer noch und verändere mich nicht. So, aber ich möchte doch ein heiliges Leben haben. Ist ja eine gute Perspektive. So. Aber nur durch Gnade kannst du verändert werden, weil du dann die Liebe kennenlernst. So. Aber durch Ungeduld kommt man schnell da rein, dass man sagt, so, dann mache ich jetzt das und das, vielleicht klappt das, dass ich Gott näher komme. So, oder dass ich das nicht mehr tue. Mache ich lieber das, ist nicht so schlimm. So, und dann mache ich das nicht mehr und dann ist es komplett weg. Oder was ist ich? So. Durch deine Werke und deine Lösungen, die durch deine Ungeduld kommen und glauben, sag ich dir eins, da werden Feinde entstehen. Und die Feinde, die bei Abraham und Sarah entstanden sind, so, das sind Feinde, die in alle Generationen reingehen. So, so viele Menschen wurden wegen diesem Fehltritt, also, haben sich bekriegt. So, von der Lasse, von den beiden, das ist echt eine Warnung gesehen. So. Ich meine, da ist auch Segen rausgekommen, weil die Juden sind ja entstanden und Jesus ist gekommen. Aber, so, wenn du Geduld hast auf Gottes Verheißung, und das ist auch die Verheißung, dass er dich verändert, und dass er dich nach Hause bringt, und dass er weiß, wann was dran ist, so, dann wird das nur mit Segen enden. So. Also, lass deine Finger weg und deine Gedanken, so, und vertrau einfach. Wenn Gott sagt, er sorgt für dich, dann macht er das. Und zwar zur richtigen Zeit. Also zum Schluss nochmal eine Zusammenfassung. Oh, wir haben noch gar nicht gelesen. Ups, na dann lesen wir es noch schnell. Vers 24. Das hat einen bildlichen Sinn. Ach nee. Dies sind nämlich die zwei Bündnisse. Das Einberg von Sinai, das zur Knechtschaft gebiert, das ist Hagar. Ah ja, das ist die Magd. Denn Hagar bedeutet den Berg Sinai in Arabien. Und entspricht der jetzigen Jerusalem und das ist in Knechtschaft samt seinen Kindern. Das obere Jerusalem aber ist frei und dies ist die Mutter von uns allen. Siehst du, wir haben nicht nur einen Vater im Himmel, sondern auch eine Mama. Und die Mama, das ist das neue Jerusalem, was runterkommen wird, wo wir leben werden ewig. So. Denn es steht geschrieben, freu dich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst, brich in Jubel aus und jauchze, die du nicht in Wellen, in Wehen liegst. Denn die Vereinsamte, die hat mehr Kinder als die, welche den Mann hat. Wir aber, Brüder, sind nicht nach der Weise des Isaak Kinder der Verheißung. Doch gleich wie damals der gemäß dem Fleisch Geborene, den gemäß dem Geist Geborenen verfolgte, so auch jetzt. Was aber sagt die Schrift? Treibe die Magd hinaus und ihren Sohn. Denn der Sohn der Magd, der soll nicht erben mit dem Sohn der Freien. So sind wir also Brüder nicht Kinder der leiblichen Magd, sondern der Freien. Bedeutet so viel wie das, was ich gesagt habe. Und der Zusammenfassung ist, wenn du dich für Gott entscheidest, an einem Punkt kommt in deinem Leben, wo du gesagt hast, so, hey Gott, nur du. Dann entsteht daraus eine ernste Beziehung. So ein neues Leben, das nur in Feindschaft ist. Und zwar in Feindschaft mit dir selbst. Und in Feindschaft gegen die Menschen, die Gottes Gnade nicht erreichen kann. Die sagen, ich will nicht in der Freiheit leben, das kann nicht sein. Ich muss was tun. Ich schaffe das selber. So. Weißt du, aber es ist ganz klar, wenn du Gott kennenlernst, dann ist es das, was er dir gibt, nur mal seine Liebe. Und das ist auch genau das, was du lernen wirst als Christ. Einfach nur zu lieben und geliebt zu sein. So, alles erfüllt das Gesetz. Die Liebe. Die Liebe erfüllt alle Gesetze. So, und schließt alles Wissen, alle Weisheit ein. Wenn du lieben kannst, dann kannst du alles. So, deswegen ist es genau das, was der Heilige Geist uns lernen möchte. Und was er uns zeigt. Und Liebe heißt nicht immer nur bewegt zu sein und dass es schön und leicht ist. Liebe heißt auch zu verzichten. So Wege zu gehen, die man nie gehen will. Entscheidungen zu treffen, die man selber nie so entscheiden würde. Dinge zu verzichten, die man liebt, nur damit man jemand anderes nicht verletzt. Weißt du, Liebe tut weh. Selbst Gottes Liebe. Für uns, die wir immer noch, wo immer noch unser Fleisch so hinterher brüllt, so, da ist die Liebe manchmal härter zu ertragen als der Hass oder die Wut oder die Gleichgültigkeit. So, aber Gott möchte uns seine Liebe geben, damit wir genau das in die Welt bringen. Und das ist nun mal das Licht der Welt. So, und wenn du mit Gott zusammen bist und ihn erlebst und seine Liebe, dann ist es klar, dass dein Herz berührt wird und bewegt ist und dass du mehr haben willst, wenn du ihn erlebst, sondern dass du dich danach wohlfühlst. Und dann ist es auch klar, dass dir das immer ernster wird mit ihm und dass du dich verändern willst auch. So, und dass du irgendwann so genervt bist von deinem Sein und von deiner Art, so, warum bin ich so faul und kann nicht lang beten und so, oder warum mache ich meine Andachten nicht, oder warum habe ich jetzt einfach keine Ruhe, in der Bibel zu sein. Ich möchte ja mit Gott zusammen sein, aber irgendwie denke ich nur an anderen Kram und mache den auch. So, warum komme ich davon nicht los? So? Oder warum führt mich das immer wieder zur Sünde? So, ich will das ja nicht so, aber irgendwie, weißt du, und du bist aus Leidenschaft und Liebe zu Gott an einem Punkt deines Lebens, wo einfach alles in dir schreit, Veränderung. Ich möchte mehr sein wie Gott. Und das ist gut, dass der Heilige Geist hat es wirkt. Weißt du? Aber glaub mir, der einzige Weg, wie Paulus sagt hier, um verändert zu werden, ist nicht, dass man sich irgendwelche Dinge ausdenkt, sondern um irgendwas zu schaffen, sondern es einfach beständig und konzentriert weiter bei Jesus zu bleiben. Weil das, was Gott da schon gewirkt hat, nur dadurch, dass du mit Jesus zusammen bist, nämlich dass überhaupt ein Sinn kommt in deinem Leben, ich möchte verändert werden. So, allein das ist Veränderung. So, und wenn du in der Gnade bleibst und auf Gott vertraust, dann wirst du mehr Jesus werden. Und du wirst mehr Segen sein für alle. Auch für deinen Mann und für deine Kinder. Ja. Und für deine Frau. Aber was so, aber um Gnade anzunehmen, und das ist das, was Leute im Gesetz und in Werken nicht tun können von sich aus, so oder nicht wollen, weiß ich nicht, aber um die Gnade anzunehmen, die dich verändert, bedeutet es, dass du dich annehmen musst. Das ist jetzt nicht irgendwie so ein psychologisches Ding, so ein von, ja, ich muss mich selber lieben und ich kann das und ich bin nicht so klein oder so nüchte, sondern es bedeutet was ganz anderes, und zwar zu erkennen und einzugestehen, dass du ein Sünder bist und nicht Gott gleich bist. Das ist schon alles, was heißt, sich selber anzunehmen. Weißt du, wenn Gott hat mich angenommen, so wie ich war, total unheilig, so, warum sollte ich mich jetzt verschließen und sagen, nee, so kann mich Gott nicht weiter verwenden? Gott hat eine Menge in mir schon gewirkt. Also bin ich heiliger als zu dem Zeitpunkt, wo er mich das erste Mal geliebt hat. So, weißt du, sich anzunehmen bedeutet einfach nur zu akzeptieren, wer man ist. Und mit dem Wunsch nach Veränderung zu Gott zu gehen, zu sagen, ich bleib weiter bei dir, auch wenn ich so bin. Danke, dass du mich liebst. So, danke, dass du was machen willst aus mir. So, weißt du, Paulus sagt, bleib beständig darin. Verlass die Gnade nicht. Bleib einfach nur bei Gott mit deinem Herzen und das reicht. So, und aus dir wird mehr werden. Das macht doch alles frei, oder? So, und genau das ist es auch, was Gott uns Menschen geschenkt hat. Freiheit. Freiheit mit ihm. Nur in dieser Position ist es möglich, dass dein Herz verändert wird. Warum jetzt Veränderung? Mein Leben geht doch so. Und ich sagte, je mehr dein Herz verändert ist, Jesus gleich, desto mehr Segen und Frieden wirst du haben. Ich kenne das aus Erfahrung. Wenn ich mit Gott zusammen bin, dann singe ich den ganzen Tag. So, wenn ich Gott mal eine Zeit lang aus dem Weg gegangen bin, so oder mein eigenes Ding gemacht habe, egal aus welchen Gründen jetzt, so, was dann hört das Singen auf und mein Herz verstummt. So einfach nur, weil nicht mehr so viel Freude und Frieden drin ist, weil einfach nicht mehr viel Sinn und Segen drin ist. So, behalt dein Herz bei Gott. Und du wirst ein singendes Herz haben, das automatisch preist, was einfach nur schön ist. Gottes Geist, der will uns heiligen. Gott, der Vater selbst wünscht sich das. Aber nur, wenn wir bei ihm sind. Ich glaube, ich habe das 20 Mal heute gesagt, aber das ist halt genau das, was ich will, dass es sich in unseren Kopf heute reinbrennt. Dass es dann zum Herz geht. So. Ich will von meinen Kindern nur, dass sie mich lieb haben. Aber ich weiß, wenn meine Kinder mich lieben, dann werden sie mich als Vorbild haben. So, und ohne groß nachzufragen und ohne groß zu kämpfen, werden sie auch automatisch das für gut heißen, was ich für gut heiße. Also mir einfach vertrauen. So, weil sie einfach sagen von sich aus, das ist mein Papa. So, und das muss richtig sein. Auch wenn ich es nicht verstehe. Klar gibt es immer Zwiespalte und so, aber weil auch das sind kleine Sünder, genauso wie ich. So, aber das ist das Einzige, was ich mir wünsche von meinen Kindern, dass sie mich lieb haben. Und das wünsche ich mir auch von meiner Frau. So, weil ich weiß, dass wir dann aufeinander Acht haben. So, und uns einander entgegenkommen. Die Liebe ist es, die einfach alles zusammenhält. Auch die Gemeinden mit ihren unterschiedlichen Ansichten. So, die Gnade gibt uns die Möglichkeit, verändert zu werden. Das braucht Zeit und das braucht Durchhalten. Also, lass uns beten. Ich danke dir, dass wir uns auf so was Schönes konzentrieren können. Wenn ich mit dir zusammen bin, dann fühle ich mich frei, voll. Und ich erkenne, dass es dir nur um die Liebe geht, nur ums Liebhaben und dass das so viel bewirkt und alles baut hier. Ich bitte dich, dass ich dich mehr kennenlernen darf. Räum Zeit rein, dass ich mehr mit dir zusammen sein kann. Dass ich will süchtig sein nach dir, Vater. Ich möchte dich verstehen, mehr Einblicke, wenn ich dein Wort lese. Ich möchte, so, dass mein Herz dir im Preis singt. Und das tut es jedes Mal, wenn ich bei dir war, wo du einfach umwerfend bist. Ich danke, dass du uns das nie vergessen lässt. Pass auf, dass wir nicht unsere Wege gehen und unsere eigenen Dinge tun. Und ja, bitte lass uns die Welt erreichen, Herr, durch deine Liebe und Gnade, Herr, dass wir genau das predigen mit unserem Leben, mit unseren Worten, unserer Tat. Das kannst nur du wirken. Und ja, bitte gib uns den Blick dafür, Herr. Ich danke dir so sehr für alles.